Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner in Stuttgart.
Und Jerome Brunel in im Schwarzwald im Dunkeln. Habt ihr heute Strom, Jerome?
Ja, wir haben Strom, ja.
Wie lange noch?
Grüß dich an. Und wir haben auch ein paar Themen vorbereitet, Jana.
Ja, wir schauen uns das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nochmal an und schauen, was es für die Zukunft bedeutet.
Wir beantworten letztgültig, ob unsere Netze zusammenbrechen und die Zombie-Apokalypse noch abwendbar ist. Ich hab's geschafft! Ja!
Gut, dass wir es vorher aufgeschrieben haben. Und wir schauen, was der Koalitionsvertrag für die GroKo bringt, wenn Jerome und seine Parteigenossen am Sonntag mit Ja stimmen.
Ja, wenn, ne? Wenn. Man weiß es nicht.
Aber zuerst müssen wir uns entschuldigen, auf die Knie gehen und dem Hörer huldigen.
Oh ja,
denn
ich habe
in der vergangenen Folge Unsinn erzählt.
Ja, und zwar nur du. Das will ich mal ganz am Anfang klarstellen. Nur du.
Nur bei mir hat es jemand gemerkt. Wir haben einen Tweet bekommen von SM Schleicher. Ich habe gerade eure Folge Fortbildung in Oslo angehört. Eigentlich höre ich eure Sendung gerne, aber was ihr diesmal über das Fahren im Schnee von euch gebt, ist doch Schwachsinn. Wenn im Schnee die Vorderräder blockieren, bricht noch lange kein Heck aus. Das ist korrekt. Das passiert, wenn die Hinterräder blockieren. Ich habe mich wohl versprochen, weil eigentlich weiß ich, dass es die Hinterräder sind, weil wenn die blockieren, werden sie schneller und dann schieben sie das Heck um die Vorderräder und dann wird man von sich selbst überholt. Habe ich mich versprochen. Der Zuhörer war etwas erbost. Er sagte dann irgendwann, schade um die Sendung. Einmal versprochen, ganze Sendung im Eimer. Jerome.
Ja, so ist das halt.
Du musst halt in Zukunft ein bisschen...
2 Stunden Sendung, aber wenn du 3 Sekunden nicht das Richtige sagst, dann ist natürlich die Sendung komplett für den Arsch.
Und dann schrieb er noch, also hiermit ist das richtig gestellt, wenn die Vorderräder blockieren, bricht das Heck nicht aus, dann bleibt das Fahrzeug relativ stabil, man kann nur halt nicht mehr lenken. Und wenn die...
Das ist in der Kurve dann blöd,
ja. Und wenn die Hinterräder blockieren, dann kann das Heck ausbrechen, dann wird das Fahrzeug instabil und ja, ist auch blöd, auch auf der Geraden oder in der Kurve. Später schrieb er dann noch, wenn ihr euch in eurem Podcast fragt, warum die Leute sich heute noch einen Verbrenner kaufen, das machen wir ab und zu mal in unserer unnachbarmbaren Arroganz, dann hört euch einfach euren Podcast an und dann beantwortet sich das von ganz alleine. Tja, Jerome, ich würde sagen, Mission Diesel erfüllt, wir können den Podcast jetzt einstellen. Ja, wir waren eigentlich U-Boote von VW, jetzt ist es raus.
Ja, jetzt ist es raus. Ja, aber wir sind jetzt Millionäre, insofern ist das egal.
Genau, deswegen machen wir einfach weiter.
Und zwar würden wir gerne mal gratulieren. Und zwar den Jungs von Clean Electric, die haben nämlich jetzt ihre 50. Folge veröffentlicht. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Man hat von den Jungs in der 50. Folge nicht allzu viel gehört.
Dafür umso mehr von Kurt Siegel.
Ja, genau. Sie hatten nämlich einen Gast dort, nämlich den Kurt Siegel. Und den hat man umso mehr gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, es war eine tolle Folge. Ich habe die wirklich gern gehört. Den Kurt Siegel habe ich ja persönlich kennengelernt. Und zwar genau dann, als die Jungs ihn angesprochen haben, ob er denn nicht mit ihnen eine Folge machen würde. Also ich war bei den Anfängen sozusagen dabei, das war nämlich auf der Eruda und da habe ich den Kurt Siegel dann auch kennengelernt. Ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mann, der unglaublich viel zu erzählen hat, der schon ewig unterwegs ist in Sachen Elektromobilität. Ein Mann, den ich auch unbedingt nochmal treffen möchte persönlich und mal einfach mal mit ihm Kaffee trinken möchte. Also Kurt, falls du hörst, wenn du mal in der Nähe bist von Stuttgart, dann melde dich bei mir. Und war eine tolle Folge, die 50. Folge. Nur wie gesagt, man hat die Jungs kaum gehört, die sind kaum zu Wort gekommen. Aber das hat nicht gestört. Nö. Also nicht, dass ich sie nicht gerne hören würde, Vorsicht. Es war einfach eine tolle Folge, eine runde Folge. Und Dankeschön für 50 Folgen. Ich habe sie wirklich alle angehört, jede einzelne. Als ich sie entdeckt habe, habe ich alle Folgen nachgehört. Ja, Jana, wir sind jetzt bei Folge 24, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft.
Und kein Kurt Siegel. Ja, aber jetzt wissen die Hörer auch, warum wir keinen Kurt Siegel haben, weil du einfach 3 Sekunden zu spät warst.
Ja.
Und die Jungs von Clean Electric einfach früher gefragt haben. Doch, Jerome, das war so.
Ja, nein.
Doch.
Ich hab da nur gedacht, als ich ihn gefragt habe, habe ich gedacht, Mensch, auf die Idee hätte es ja auch kommen können. Aber jetzt haben die Jungs die Idee gehabt und dann ist das Thema für mich erledigt. Irgendwann werden wir ihn bestimmt auch mal zu Gast haben, aber nicht jetzt, weil jetzt war er ja gerade zu hören.
Jetzt muss er erstmal wieder Geschichten sammeln. Ich glaube, der ist jetzt.
Der muss erstmal wieder Geschichten sammeln. Genau. So, aber für ein Video werde ich ihn mir vielleicht greifen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Themen, die wir ja schon angeteasert haben, sagen wir es mal so. Das, was ja natürlich alle jetzt gerade sehr beschäftigt, ist das Urteil. Ich nenne es jetzt mal das Dieselurteil, auch wenn es so eigentlich nicht stimmt. Also es dürfen jetzt tatsächlich Fahrverbote ausgesprochen werden. Heißt es jetzt, Jana, dass alle Innenstädte, wo die Luft belastet wird, jetzt komplett dicht gemacht werden für alle Diesel und fertig?
Ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach hier in Stuttgart auf der Konrad-Adenauer, dass man da ein bisschen Elektroauto-Parade macht, wenn man da ist, lässt man Auto einfach auf der Straße stehen, weil es gibt ja nur noch ein paar, also man steht ja niemand mehr im Weg rum. So ist es natürlich nicht. Also das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil gefällt und hat gesagt, ja, die Rechtslage für die Städten und Kommunen ist ausreichend, dass sie Fahrverbote verhängen dürfen. Und zwar über das Europarecht. Das greift direkt durch. Weil Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wollten das ja klären lassen, ob sie überhaupt die Kompetenz haben, Fahrverbote zu verhängen. Das war ja dann der Sinn der Sprungrevision. Das hat das Gericht abgelehnt, die Sprungrevision. Also Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben de facto verloren vor Gericht. Das Gericht hat aber auch gesagt, dass, wenn es Fahrverbote gibt, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss. Das hat man dann in den letzten Tagen und auch heute noch deutlich gemerkt, wie auf einmal alle hohl drehen. Also das Handwerk, die Händler, alle haben vom Untergang des Abendlandes gesprochen. Es werden alle Handwerksbetriebe pleite gehen. Die Innenstädte werden aussterben, weil wir mit unseren Autos da nicht mehr reinfahren können. Das ist natürlich völlig übertrieben, denn Fahrverbote verhängt werden können ab jetzt. Also quasi ab heute nur Fahrverbote für Dieselfahrzeuge der Euro Norm 4. Die könnten heute schon ausgesperrt werden und ab dem 31. September 2021 dann für...
Ich sehe schon wieder SM Schleicher, wie er zu seinen Tasten greift.
Genau. 31. Dezember, nein. Falsch. Also bis Ende 2021, sagen wir es mal so, bis Ende 2021 darf es keine Einfahrtsbeschränkung für Euro 5 Diesel geben, da die Zulassung dann erst 4 Jahre zurückliegt vom Euro 5 Diesel. Und die Richter sagen, du kannst nicht 2 Jahre oder 3 Jahre nach der Zulassung, Typenzulassung, Fahrverbot hängen. Das ist übrigens das Jahr 2019, nicht das Jahr 2021. Also bis Ende 2019 darf es keine Fahrverbote für Euro 5 Diesel geben.
Und dementsprechend auch nicht für Euro 6 und 6D sowieso nicht.
Genau.
So. Es soll aber auch Ausnahmen geben, ne? Also beispielsweise Lieferverkehr, beispielsweise Handwerker und so weiter, die jetzt ihren Diesel haben, mit dem sie eben ihr ganzes Werkzeug transportieren, die dürfen auch weiterhin reinfahren ohne Beschränkung.
Genau, es ist der 1. September 2019. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. 1. September 2019. Vorher gibt es keine Fahrverbote für Euro 5 Diesel. Es gibt Ausnahmen, natürlich gibt es Ausnahmen. Die hat jetzt auch nicht das Bundesverwaltungsgericht erfunden. Die hat jetzt auch nicht der Verkehrsminister von Baden-Württemberg oder von Nordrhein-Westfalen erfunden, sondern die gibt es schon immer. Also beziehungsweise die stehen schon in diesem Luftreinhalteplan der Stadt Stuttgart. Das sind Kraftfahrzeuge im Lieferverkehr, im Linienverkehr, Einsatzhilfsversorgungsfahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs, Quell- und Zielfahrten von Reisebussen, Taxen und Fahrzeugen im Mietwagenverkehr mit Genehmigung nach § 49 Absatz 4 Personenbeförderungsgesetz. Kann jetzt jeder mal nachschauen, was da drin steht. Carsharing-Fahrzeuge, also es geht da um Taxis, und Fahrt mit Wohnmobilen zu Urlaubszwecken. Dann gibt es noch generelle Ausnahmen laut Anhang 3 des 35. Bundesemissionsschutzverordnung. Das ist ein Wort, falls mal jemand beim Scrabble ab gewinnen möchte. Da stehen dann so schöne Sachen drin, wie mobile Maschinen und Geräte, Arbeitsmaschinen, Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Fahrten von Menschen mit Behinderung, Krankenwagen, Arztwagen, Rettungswagen, zivile Kraftfahrzeuge zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundeswehr. Gut, die stehen jetzt nicht so oft rum. Oldtimer mit entsprechenden Kennzeichen. Also es wird Ausnahmen fürs Handwerk geben, es wird Ausnahmen für den Lieferverkehr geben. Das heißt, die Geschäfte in der Stadt werden weiter an ihre Waren kommen und auch der Handwerker wird zu seinen Kundinnen und Kunden kommen. Aber er hat ja jetzt seit entweder bei dem Autohersteller seines Vertrauens ein bisschen Druck zu machen, dass er eine Hardware-Nachrüstung bekommt. Er hat jetzt noch Zeit, bis 1. September 2019 sein Fahrzeug nachrüsten zu lassen. Oder er macht sich langsam mal Gedanken, ob es vielleicht nicht was Saubereres gibt. Jetzt geht es dem Handwerk zurzeit in Deutschland auch nicht so schlecht. Das weiß jeder.
Nein, die können sich ja im Moment nicht voraufträgen. Also versuche jetzt mal einen Handwerker zu bekommen.
Genau.
Du kriegst keinen. Genau. Die haben keine Zeit.
Genau. Also das mal schneller, wenn man eine Ausbildung macht und selber macht dann meistens.
Genau.
Aber Handwerker kriegen trotzdem kalkulieren die ja auch. Ich komme ja auch aus dem Handwerk, da wird schon ziemlich knapp kalkuliert. Aber ja, also es gibt ja inzwischen gute Alternativen, den neuen Nissan e-N-V 200 mit der 40 Kilowattstunden Batterie und schnellladefähig, der Street Scooter etc. pp. Da findet sich auch was für den Handwerker, wenn die Autos eh ausgetauscht werden sollen. Heute habe ich gelesen, Handwerker sind sauer auf VW, dann denke ich mir, dann kauft den Scheiß halt nimmer. Gibt ja auch andere Unternehmen, die gesagt haben, dann kaufen wir halt nicht mehr bei VW, sondern bauen unsere eigenen Autos. Zum Beispiel DHL oder Irbecker Schüren. Ja. Also ist alles nicht so schlimm für die Dieselfahrer. Für die Menschen, die jetzt in den Städten wohnen, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die Luft besser ist. Es werden wahrscheinlich noch viele Menschen an den Folgen von Stickoxiden sterben. Auch das nochmal. Also es ging bei dem Urteil nicht um Feinstaub, obwohl Stuttgart ja in einem Anfall von geistiger Umnachtung das Ding Feinstaubalarm genannt hat. Es ging um Stickoxide. Ein Stickoxid ist ein Reizgas. Das sorgt führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die können dann auch zum Tod führen. Also es liegt keiner irgendwie auf der Bahre und hat eine Stickstoffvergiftung, jedenfalls nicht, wenn man in der Stadt rumläuft, sondern das sind dann Folgekrankheiten, die durch die hohe Stickstoffoxidbelastung ausgelöst werden. Ja, also Stuttgart Innenstadt meiden. Interessant war bei der Diskussion, ich habe das ja ein bisschen verfolgt, auch beruflich musste ich das ein bisschen verfolgen, die Diskussion, also die Argumentation, dass das Auto das höhere Rechtsgut ist als der Mensch, las man da immer wieder. Der Hinweis auf Artikel 2 unseres Grundgesetzes, das Recht auf die Unversehrtheit des Körpers, zieht da irgendwie nicht. Die meinen irgendwie, dass Artikel 1 wäre die Unversehrtheit des Autos oder das Recht, immer überall mit jedem Auto hinfahren zu dürfen. Ist es nicht. Also im Grundgesetz steht gar nichts vom Auto. Da steht der Recht, also der Schutz des Besitzes steht da natürlich drin. Aber das müssten die Kunden oder die Vertreter der Kunden dann eher bei den Autoherstellern einklagen, weil Schuld an der Misere. Schuld an der Misere ist nicht nur die Politik, die auch, weil sie jahrelang gepennt hat und die Autoindustrie verhätschelt hat. Schuld ist in erster Linie die Automobilindustrie. Die Grenzwerte, die heute gelten, sind vor 20 Jahren festgelegt worden. 1998 ist dieser Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt worden. Die Autohersteller haben dann gesagt, auf dem Prüfstand schaffen wir das. In der Realität schaffen es nicht. Also man hat sich ja auch schon gewundert, obwohl grüne Plakette ja die Luft nicht wirklich sauberer geworden ist, haben alle gesagt, ja haha, die grüne Plakette hat gar nichts gebracht. Lag eher daran, dass die Autos nicht sauberer geworden sind, dass die zwar eine grüne Plakette bekommen haben, aber die Abgasreinigung halt nur lief, wenn sie gerade Lust hatte.
Also ich habe auch irgendwo mal eine Stimme gelesen, die gesagt hat, nee, also vor allem die Politik war schuld, weil sie eben diese Hintertürchen offen gelassen hat, die Autohersteller natürlich dann freudig genutzt haben. Also das kann man so oder so sehen. Was mich aber im Moment so wundert, ist, warum sich die Bundesregierung so gegen eine blaue Plakette wehrt, weil zum Beispiel die Polizei sagt, wir können das gar nicht kontrollieren, wir haben gar nicht das Personal dafür, da machen wir lieber andere Sachen, als da stichprobenartig zu kontrollieren. Mit einer blauen Plakette wäre es ja relativ einfach dann zu sehen, der hat eine blaue Plakette, der darf reinfahren, und der hat keine blaue Plakette, der darf eben nicht reinfahren, und wer erwischt wird ohne Plakette, der ist halt dran. Warum wehrt sich da die Bundesregierung so dagegen, diese blaue Plakette, die ja von manchen Ländern, auch von Baden-Württemberg gefordert wird, einzuführen? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Im Moment wird sie von den Ländern her nur von Baden-Württemberg gefordert. Es
genau.
gibt kein anderes Land, was sie fordert. Es gibt mehrere
Keins.
Also die Landesregierung hat keinen Mitstreiter im Bund. Also jedenfalls Stand Dienstag gab es keinen Mitstreiter im Bund. Morgen ist Bundesrat. Ich schätze mal, da wird der Winfried ein bisschen rumgehen und fragen, machst du mit? Es gibt Verbände, die das fordern, also der Städte- und Gemeindetag fordert das, weil die natürlich auch wissen, dass das ein totales Chaos gibt. Wenn ich mir eine Plakette für Stuttgart kleben muss, eine für Köln und eine für und dann noch irgendwie einen Wimpel dran machen, damit ich nach Reutlingen fahren darf und irgendwie an die Seitenscheibe einen Anhänger, dass ich nach Tübingen darf. Alles klar, es gibt totales Chaos, keine Plakette, keine Überprüfung. Es gibt, glaube ich, mir fallen zwei Gründe ein, warum die Bundesregierung sich da so sträubt. Der erste ist, unser Verkehrsministerdarsteller Christian Schmidt gestern genannt hat auf einer Pressekonferenz. Er glaubt nicht, dass es Fahrverbote gibt, weil die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen wird, dass es keine Fahrverbote geben muss, weil die Luft auch so sauberer wird.
Das glauben wir alle.
Der größte Teil der Stickoxid stammt nun mal aus Diesel-Pkw. Also der größte Teil des Stickoxid stammt aus Dieselabgasen und von dem Teil macht der größte Teil der Diesel-Pkw aus. Und der Anteil von Bussen liegt so bei 4% und ich glaube bei Taxen ist es auch so 4%. Wie er jetzt eine doppelte Überschreitung der Grenzwerte oder eine fast doppelte Überschreitung der Grenzwerte mit 4% Bussen und 4% Taxen in eineinhalb Jahren, und nicht mal, ja, eineinhalb Jahren schaffen will, erklärt sich mir nicht. Also deswegen glaube ich eher, dass die Bundesregierung die blaue Plakette nicht haben möchte, eben das, was du gerade gesagt hast, dass es nicht kontrolliert werden kann, dass es auf dem Papier Fahrverbote gibt, dass aber vielleicht einmal im Monat jemand erwischt wird, weil er gerade in der Polizeikontrolle ist und dann auffällt, Moment mal, das ist ja im Baujahr 87, ein Diesel, der hat ja eine rote Plakette, dann kann ja auch keine blaue haben, dann wird vielleicht mal einer verdonnert über 100 Euro. Also das, denke ich mir, ist die einzige Motivation. Außerdem wäre es dann natürlich auch die sichtbare Entwertung aller auf der Straße befindeten Dieselfahrzeuge unter einschließlich Euro 5 und darunter. Weil die kriegen keine blaue Plakette. Und damit, es ist ja jetzt schon wertloses Blech. Ich glaube, ich habe es hier vor einem Jahr mal an dieser Stelle gesagt, kauft kein Diesel mehr. Das ist ein paar Jahren wertloses Blech. Bin auch nicht müde geworden, das in verschiedenen Diskussionen, in sozialen Netzwerken immer wieder zu sagen, ich habe vor über einem Jahr den Artikel geschrieben, kauft den nicht. Warum sich ein neuer Verbrenner nicht mehr lohnt. Die Leute kaufen das Zeug trotzdem wie blöd und sind jetzt alle total überrascht und was, Dieselverbrenner ist voll giftig, boah, das konnte ja keiner wissen und so. Ja, kein Mensch glaubt der Politik, aber wenn die Politik sagt, dein Diesel ist sauber, glauben auf einmal alle der Politik. Also ein bisschen so kognitive Dissonanz auch ein bisschen dabei, das sind wir
also
alle
Opfer schon da, von. Ne? Wenn wir schon beim Schimpfen sind, ich war am vergangenen Samstag in Stuttgart mit meinem Tesla und da war an diesem Samstag war dieser ominöse Feinstaubalarm. Also jeder weiß, wenn er in Stuttgart durch die Gegend fährt, heute ist Feinstaubalarm. Das heißt ja in Stuttgart, man soll das Auto stehen lassen, es sei denn, es ist ein Elektroauto, man soll umsteigen auf Bus und Bahn. Es war das komplette Verkehrschaos am Samstag in Stuttgart. Also die Stadt war wirklich voll, überall Stau. War echt genervt, war aber selber Teil des Staus, also das gebe ich auch ehrlich zu. Aber was mich wirklich geärgert hat.
Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau.
Ja, genau. Was mich aber wirklich geärgert hat, ist, das habe ich zweimal an dem Samstag erlebt und zwar beides Male, mag ein Zufall gewesen sein, aber es waren beides Mal Porsche-Fahrer, die ihren Motor bis zum Anschlag hochgejubelt haben. Ja,
weißt du warum?
Weil, und das,
weil
das,
die Leute das einen feuchten Furz auf diesen Feinstaubalarm geben. Und
genau.
man sagt den Leuten ja, seitdem es diesen Feinstaubalarm gibt, Leute, das ist eine freiwillige Maßnahme, um die Stickoxidbelastung, die Feinstaubbelastung in der Stadt runterzubringen. Wenn diese freiwillige Maßnahme nicht greift, müssen wir zu Pflichtmaßnahmen greifen. Also jeder, der am Feinstaubalarm meint, er muss jetzt jeden Weg mit dem Auto fahren und in der Stadt rumstehen mit laufendem Motor, was man auch häufig sieht. Klar, bei der Kälte hat keiner Lust, irgendwie zu frieren, wenn er wartet. Dann lässt er halt den Motor laufen. Ist ja wurscht. Am besten noch den kalten Motor, damit er auch richtig schön stinkt. Ja, den Leuten ist es einfach egal. Denen ist es einfach egal. Denen ist es egal. Also du hörst ja Argumente wie, ja, dann zieh halt aus der Stadt raus. Ja, dann zieh halt woanders hin.
Nach Horb zum Beispiel.
Dann denke ich mir, dann fahr halt mit der U-Bahn in die Stadt.
Ja, also ich hab dann so für mich gedacht, also Leute, wenn ihr es nicht kapiert und wenn ihr es nicht freiwillig macht, ja, dann habe ich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Mitleid, wenn man dann irgendwann mal die Städte dicht macht für solche Fahrzeuge.
Ja, also mein Mitleid hält sich auch echt in Grenzen, ja. Auch wenn wir jetzt natürlich, wir hatten da ja mal länger diskutiert. Ich meine,
man muss auf der anderen Seite, wenn ich dich da nochmal unterbrechen, da muss man natürlich auf der anderen Seite natürlich die Familie sehen, die sich einfach kein teures Auto leisten kann, denen man jahrelang gesagt hat, kauf dir einen Diesel, weil der ist umweltfreundlich und weil weniger CO2, ja, war ja lange Zeit die Devise, weniger CO2, deswegen müssen wir das auch fördern, also weniger Steuern auf den Diesel, auch so ein Schwachsinn. Und diese Familie kauft sich jetzt in gutem Glauben ein PKW gebraucht für 5.000 Euro, weil mehr können sie sich einfach nicht leisten. Und denen sagt man jetzt, ja, tut mir leid, deins ist ein Euro 4, du darfst nicht mehr in die Stadt fahren und deine Kinder zum Kindergarten bringen oder in die Schule bringen. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Also wir reden nicht nur von dem Porsche-Fahrer, der jetzt viel Geld hat.
Es geht ja nicht darum, dass du in Garbaschlabersheim wohnst, ja, und 40 Kilometer deine Kinder in die nächste Schule bringen musst. Sondern es geht hier um die Innenstadtbereiche, ja, also da fahren ja Busse und Bahn. Dann können die Kackbratzen ja auch mal mit dem Bus fahren. Ja, also hart gesagt. Du musst ja niemanden mit dem Auto vor die Schule fahren. Ja,
natürlich, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das ist klar.
Du kannst, also es ist ja, weil alle, kalte Enteignung. Ja, du darfst an ein paar Tagen nicht mehr in die Innenstadt von Stuttgart fahren. Das ist doch keine Enteignung. Ja? Ja. Und ich meine, wenn das nicht in die Stadt fahren dürfen mit dem eigenen Auto eine Enteignung ist, was ist das denn dann bitte für die Menschen, die jeden Tag diesen hohen Stickoxidbelastungen ausgesetzt werden? Das ist eine Enteignung ihrer Gesundheit und ihres Lebens. Ja, aber Hauptsache, das Auto funktioniert. Ja? Wenn die Stadt für alle Fahrzeuge dicht machen und eine Fußgängerzone draus machen, dann ist das auch schön. Und dann sollen halt ein paar U-Bahnen mehr fahren und ein paar Buslinien mehr fahren. Und dann funktioniert das auch. Und die Stadt wird auch nicht aussterben. Du darfst auch nach Kopenhagen mit dem Auto nicht reinfahren. Du darfst nach Amsterdam, darfst du zwar reinfahren, dann kannst du mal schön im Stau stehen und gucken, dass du keinen Parkplatz findest und wieder rausfahren. Aber die Städte sterben ja nicht. Amsterdam hat ja keine tote Innenstadt, weil da keiner mit dem Auto hinfahren darf.
Ja, im Gegenteil. Paris ist ja auch so, da habe ich mir, bevor ich nach Paris gefahren bin, und Straßburg gilt das, glaube ich, auch, so eine Plakette holen müssen, die heißt Crit Air. Ich glaube, du kommst auch mit dem Diesel, zumindest an manchen Tagen, nicht mehr mit dem Diesel nach Paris rein. Oder sogar, glaube ich, immer nicht nach Paris rein. Ich weiß es gar nicht.
An manchen Tagen.
Aber wenn jetzt jemand denkt, naja, Deutschland, die machen immer wieder Rom sagt ab 2024 nix Diesel mehr.
Und denen geht es nicht nur um die Gesundheit der Römerinnen und Römer, sondern denen geht es vor allen Dingen um die Bausubstanz.
Die Bauwerke, ja.
Weil die Stickoxide natürlich die Bausubstanz angreifen. Also saurer Regen, kennt man ja. Also ja, saurer Regen war Schwefeldioxid, aber die Stickoxide greifen auch die Bausubstanz an.
Gut, ich würde sagen, wir greifen dieses Thema ja sowieso immer wieder auf. Da wird sicher neue Entwicklungen geben. Wie setzen die jetzt diese Fahrverbote um? Ich habe dann auch gelesen, die wollen dann nur einzelne Straßen sperren, was natürlich super genial ist.
Ja, Hamburg macht das jetzt,
über die anderen Städten. Ja, dann weichen die halt über die anderen Straßen aus. Das macht ja echt Sinn. Vor allem in Hamburg ist es halt auch so, da kommt halt noch der Schiffsverkehr dazu. Ja, so ein Schiff macht halt so viel Dreck wie, ich weiß nicht, wie viel tausend Autos. Ja, das ist einfach so. Wobei auch da gibt es Verbesserungen inzwischen, aber nicht so viele. Und da macht das natürlich Sinn. Also wir werden, denke ich, immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Ich würde jetzt gerne mal auf das nächste Thema kommen, Jana, wenn du erlaubst. Und zwar warst du vor kurzem auf einem Vortrag bei uns in der Meulesmühle. Ich, Doofkopf, wollte da eigentlich auch hinkommen, habe es dann aber vergessen. Und zwar gab es einen Vortrag von Netze BW. Und ich vermute mal, ich war nicht dabei. Das Thema war, oh mein Gott, alles bricht zusammen, wenn alle ihr Auto laden. Und die Netze BW haben bestimmt gesagt, jawohl, da geht das Licht aus und wir werden alle erfrieren bei der Kälte, weil wir haben keinen Strom mehr.
War das so? Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob sich noch jemand an das Schicksal des Planeten Melmark erinnert. Die haben alle gleichzeitig einen Haarföhn eingeschaltet und dann ist der Planet explodiert. Also Ähnliches steht uns auch bevor, also wenn alle Elektroautos haben und alle um 17 Uhr heimkommen und es einschalten, dann ist ein bisschen mehr Platz im Sonnensystem zwischen Mars und Venus. Genau. Nee, ja, zwischen Mars und Venus. So. Nein, es ist alles gar nicht so schlimm. Wir haben auch erfahren, warum die Studien immer so katastrophal ausfallen. Das liegt ein bisschen daran, dass man einen ziemlich frühen Startum ist. Aber der Herr Ratajczak von der Netze BW, wir haben leider kein Interview mehr machen können, war da ziemlich entspannt. Also öffentliches Laden, also Ladeinfrastruktur am Straßenrand etc. pp. Das lockt dir noch nicht mal müdes Lächeln ab. Auch an Autobahnraststätten, Einkaufszentren etc. Da wissen die, da ist eh so dicke Saft, ja. Und wenn halt nicht dicke Saft ist, dann legt man halt dicke Saft hin, weil die sind ja Netzbetreiber. Dicke Leitung legen gehört bei dem zum Geschäft. Wo sie sich allerdings wirklich Sorgen machen und große Bauchschmerzen haben, ist es im Niederspannungsnetz, also das Netz auf 3x230 Volt Basis, das was bei uns aus dem Boden kommt und in die Häuser geht, da könnte es mitunter oder wird es mitunter ziemlich eng werden. Jetzt ist es aber so, dass die Transformation zur elektrischen Mobilität, die geschieht ja nicht von heute auf morgen, sondern wir reden ja von einem Prozess, der 20, 30 Jahre dauert. Deswegen sehen Sie das eigentlich auch ziemlich entspannt. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass der Netzbetreiber weiß, wo werden Autos geladen. Weil nur dann kann er reagieren und auch das Netz rechtzeitig verstärken und ausbauen. Deswegen, das habe ich mich auch nicht gewusst, es gibt eine Melde- und Genehmigungspflicht für Verbraucher über 12 kW. Dazu zählt dann auch ein Auto. Ein Renault Zoe, die mit 22 kW lädt, oder ein Tesla, der mit 16,5 kW lädt. Muss man bei der NetzBW melden und die müssen das genehmigen. Jetzt ist es so, dass das in der Regel einfach genehmigt wird. Es sei denn, man hat schon 4 Nachbarn mit Tesla. Dann könnte es sein, dass die sagen, kannst du bauen die Ladestation, aber drossel bitte erstmal auf 11 kW und in 2-3 Monaten kannst du dann mehr machen. Unter 12 kW besteht eine Meldepflicht. Also man muss es zumindest dem Netzbetreiber anzeigen, dass man jetzt eine Ladestation hat, also zwischen 4,6 kVA und 12 kW, also 20 Ampere, einmal 20 Ampere und dreimal 16 Ampere besteht diese Meldepflicht. Das ist einfach nur darum, dass der Netzbetreiber eben weiß, wo gibt es Ladestationen, wo ist das Netz belastet, wo muss ich
nachjustieren.
Und da haben die nämlich auch schon Möglichkeiten, dazu gleich mehr. Also es ist so, wenn man sich das Lastprofil von so einem Haus anguckt oder E-Auto, dann ist das sehr individuell. Ja, obwohl wir alle gleichzeitig abends heimkommen, verschiebt sich das doch, wann wir kochen. Also ich habe zum Beispiel heute Abend noch gar nicht gekocht und wenn dann mit Gas, dann ist das dem vollkommen egal. Man hat eine ziemlich geringe Gleichzeitigkeit ohne Elektroauto. Also das heißt, die Lasten treten nicht gleichzeitig auf. Und die Spitzleistung liegt so bei 14 kW, bei so einem Otto-Normalhaus. Jetzt, klar, gibt natürlich Leute, die sagen, ich habe aber viel mehr, weil wenn ich die sauber in den Whirlpool anmache und meine Wärmepumpe, habe ich 18 kW. Klar, ist jetzt so, Otto-Normalhaushalt, der geht selten über 14 kW drüber. Mit dem E-Auto hat man eine hohe Gleichzeitigkeit. Und das ist jetzt auch das Problem, was dann immer bei Studien auftritt. Denn man geht beim Elektroauto von einer Gleichzeitigkeit von 1 aus. Also während man bei anderen gleichzeitig, also zum Beispiel beim Kochen, geht man von einer Gleichzeitigkeit von deutlich unter 1 aus. Und beim Elektroauto geht man tatsächlich von dem Fall aus, alle kommen 17 Uhr ein, alle stecken um 17 Uhr das Auto an und alle Autos laden mit 22 kW. Was macht jetzt die NetzBW, um da irgendwie gegenzuwirken, habe ich ja gerade schon gesagt. Frühzeitig identifizieren von den Hotspots und Bedarfen. Dafür ist es wichtig, dass man seine Ladestation meldet. Also alle Hörerinnen und Hörer, die ihre Ladestation noch nicht gemeldet haben, bitte dem Netzbetreiber melden, ob das bei euch die NetzBW ist oder ein anderer Netzbetreiber, die Tennet oder sonst wer, meldet eure Ladestation, weil es kostet euch nichts, die drehen euch auch nicht den Saft ab, aber sie wissen, in der Straße gibt es schon eine oder zwei Ladestationen, die wissen um die Größe ihrer Travos, die wissen, was für Kabel im Boden liegen und dann können sie mich rechtzeitig loslegen, das Netz zu verstärken. Dann kann man mittelfristig oder kurzfristig was machen mit Batteriespeichern, dass man einfach einen Batteriespeicher ins Viertel stellt, der ein bisschen die Spitzen abglättet und dann kann man mich mit der Planung der Netzverstärkung anfangen und neue Leitungen legen. Das dauert meistens dann so ein halbes Jahr.
Was ich nicht verstehe ist, wir reden ja jetzt schon seit ungefähr 2-3 Jahren, ist ja das Thema Elektroauto hochgekocht, mehr oder weniger, und in der Bevölkerung angekommen. Und trotzdem kommen ja immer wieder die gleichen Argumente. Das kann alles nicht funktionieren. Wenn wir 40 Millionen Autos haben, dann bricht alles zusammen. Woher kommen eigentlich diese Stimmen? Werden die irgendwo geschürt? Gibt es da irgendwelche Leute, die sagen, die das verstärken, oder woher kommt dieses Vorurteil?
Naja, wir haben in Deutschland so ein bisschen allgemein das Problem, dass wir gerne über Probleme reden und wenig über Lösungen. Und das ist ja auch bei der Elektromobilität ein ganz, ganz, ganz schlimmes Phänomen. Also wir reden seit Jahren über die Probleme, aber keiner redet über Lösungen. Wenn wir jetzt aber sich das anschauen, was die NetzBW bis jetzt gemacht hat und was die für eine Strategie haben und für einen Plan haben, die reden über Lösungen, aber nicht über laut. Und bei den Studien ist es einfach so, die gehen einfach hin, schauen sich ein Niederspannungsnetz an in einem Wohnviertel und sagen, ja, da steht 2 Megawatt Travo, da hängen so und so viele Wohneinheiten dran. im Boden liegen die und die Quadratkabel und dann rechnen die 11 kW, Gleichzeitigkeit 1, 17 Uhr wird eingesteckt, dann hebt es das Kabel aus dem Boden und der Trafo verdampft. Ja, es ist, weil es de facto so ist. Also wenn das jetzt passieren würde, ich wohne ja hier in einer ziemlich alten Gegend, ich glaube, wenn hier jetzt noch 2, 3 kommen würden und mit 22 kW laden, dann wird hier wahrscheinlich auch das Licht ausgehen, obwohl um die Ecke ein ziemlich großer Trafo steht. Deswegen das A und O, das Melden der Ladestation, dass der Netzbetreiber weiß, was Ambach ist, und dann ist das auch alles in den Griff zu bekommen.
Weil das Witzige ist ja, du warst ja jetzt mit Netze BW zugange. Ich war gestern erst in Vorbereitung auf die Veranstaltung in Horb bei der ENCW in Calw, also auch ein Energieversorger. Und wenn man mit denen spricht, egal mit welchem Energieversorger man spricht und dieses Thema anspricht, dann lächeln die und sagen, ist kein Problem. Und trotzdem kommt dann wieder irgendwoher irgendein Professor und sagt, die Welt geht unter, wenn die Elektroautos kommen. Wir werden alle sterben.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Lieber Jerome. Die Netze BW testet jetzt auch in Ostfildern. Kommen 10 Haushalte ein Elektroauto gestellt für ein halbes Jahr. Und also 10 Haushalte in einem Straßenzug. Die kriegen eine Ladestation, die kriegen ein Elektroauto gestellt. Und dann schaut sich die Netze BW das auch tatsächlich mal vor Ort an der Praxis, ja, um zu sehen, wie funktionieren Puffermaßnahmen mit einer Batterie zum Beispiel im Viertel, um kurzfristig abzupuffern. Dann geht man ja auch immer mit diesem Technikverständnis der 1970er Jahre an solche Diskussionen dran und vergisst irgendwie, dass wir 2018 haben, dass unsere Autos meistens intelligenter sind als die Fahrer, die sie bewegen und die Ladestationen meistens noch intelligenter sind als die Autos und irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Nein, es ist ja ganz einfach. Also entweder
wir werden bald regiert von den Ladesäulen.
Genau, also entweder sagst du, es geht ja heute schon in verschiedenen Fahrzeugen, ich glaube im BMW i3 geht es, im E-Golf geht es, dass du einfach sagst, sei bitte um 7 voll. Und dann kümmert sich das Auto darum, wann es voll lädt. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass das Auto schaut, wie ist der Zustand des Netzes und dann anfängt zu laden, wenn das Netz in einem guten Zustand ist und nicht, wenn es stark belastet ist, weil sich das lässt sich ja ablesen über die Frequenz oder über die Spannung. Oder es gibt einfach Incentives, dass du netzdienlich lädst. Das heißt, wenn du abends heimkommst und sagst, ich will um 17 Uhr mein Auto anstecken und dann lädt das mit 22 kW, zahlst du halt mehr, als wenn du sagst, der muss um 7 voll sein. Ja? Und der Netzbetreiber dann dafür sorgt, dass der um 7 voll ist. Ob der jetzt um 17 Uhr lädt oder um 20 Uhr oder nachts um 2 oder nachts um 3, ist ja vollkommen wurscht. Und damit kriegst du natürlich auch diese Gleichzeitigkeit von 1 runter. Ich glaube, der hat gesagt, man kommt auch Richtung 0,5 von der Gleichzeitigkeit her. Das heißt, man kriegt das Doppelte in einem Netz unter, ja, weil die Gleichzeitigkeit nur noch halb so groß ist. Manche glauben, es gäbe keine Innovation mehr. Also das war ja auch das, was ich vergangene Woche gesagt habe, über diesen Vortrag in Oslo von E.ON Dänemark war das, glaube ich, wo die gesagt hat, don't underestimate the innovation. Ja, also unterschätze nicht die Erfindungskraft, den Erfindungsgeist der Menschen. Es gibt ein Problem und man muss halt eine Lösung suchen. Ne?
Also vor allem, es bleibt ja Zeit, um eine Lösung zu finden. Es ist ja nicht von heute auf morgen, dass da 40 Millionen Elektroautos stehen. Das wird die nächsten 20, 30 Jahre dauern.
Eben, weil wer heute ein Elektroauto kaufen will, der wartet ja bis zu einem Jahr in Deutschland. In der Schweiz wohl nicht so lang, habe ich bei Twitter gehört, aber hier bei Facebook war die Diskussion. Aber in Deutschland ist ja der Renault Zoe hat über ein halbes Jahr Lieferzeit, der Ioniq ist wieder bei 12 Monaten, der Smart ist bei über 12 Monaten. Also im Moment kriegt man, wenn man jetzt schnell was will, Gebrauchte, da gibt es einige inzwischen, auch gute Schnäppchen. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, ein Elektro-Smart für 6.500 Euro. Das ist ja quasi geschenkt. Oder man muss halt zu Tesla greifen, die sind relativ kurzfristig lieferbar. Wer es noch, BMW kann kurzfristig liefern, VW nicht. Gleichzeitig gibt es VW-Händler, die dann 150% Umweltbonus für alle Autos ohne Stecker geben. Also merkt man schon, ne? Also du kriegst die Verbrenner, kriegst du mit Rabatten wie auf dem Fischmarkt und aufs Elektroauto mussten ja warten. Also da scheint sich auch tatsächlich in der Nachfrage gerade ziemlich was zu verschieben. Weil die müssten die Autos ja nicht mit diesen Monster-Rabatten in den Markt drücken, wenn die Leute Schlange stehen würden, um sie zu kaufen.
Tja.
Ja. Also Fazit, Netze stehen wir vor Herausforderungen und jeder, der irgendwie erzählt bekommt, dass das überhaupt nicht funktioniert, weiß jetzt, wie es funktionieren kann, weiß auch, dass das ein Netzbetreiber ist, der das so sieht, dass das funktionieren kann. Und wir müssen endlich anfangen, über Lösungen zu diskutieren in diesem Land und nicht mehr über Probleme.
Und deswegen gibt es ja Politiker und die haben jetzt einen Koalitionsvertrag ausgehandelt und zwar die Politiker der SPD, der CDU und der CSU. Und da steht auch ein bisschen was über Elektromobilität drin, habe ich auch gelesen, ist allerdings jetzt schon wieder ein bisschen länger her, weil ich ja auch darüber abstimmen musste oder sollte, ob jetzt die Koalition
gemacht werden soll oder nicht. Ach, du bist im Parteivorstand der CSU?
Nein, aber der SPD.
Ein Parteivorstand? Nein, du bist Mitglied der
SPD. Ja, nicht im Vorstand.
Bei der
Nein,
CSU dürfte ja, glaube ich, nur der Parteivorstand entscheiden.
Ja, ja. Immerhin. Ja, immerhin. Super. jedenfalls steht ja auch im Koalitionsvertrag einige Dinge zur Elektromobilität. Zwei Dinge habe ich mir gemerkt, Jana. Das eine war, wer jetzt einen Geschäftswagen elektrisch hat, der muss nicht 1%, sondern nur 0,5% Steuern bezahlen monatlich vom Wert des Fahrzeuges. Das soll gemacht werden. Und wer sich einen Ladestecker in seine Tiefgarage machen möchte, in einem Mehrfamilienhaus, der muss nicht mehr alle fragen, ob er das denn darf. Und wenn einer dann sagt, nö, dann darf er es nicht, sondern das soll auch gesetzlich geändert werden. Ich meine, darüber reden die ja, glaube ich, schon seit Jahren, dass sie das ändern wollen und haben es immer noch nicht auf die Kette gebracht. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, ob sie es diesmal hinbekommen. Das sind so die zwei Dinge, die ich mir gemerkt habe. Aber es stand noch ein bisschen mehr drin. Na ja, na.
Also insgesamt kommt das Wort Elektromobilität 10-mal im Koalitionsvertrag vor.
Jana hat es gezählt.
Jana, ich habe es gezählt. Es kommt relativ früh schon vor, weil das so ein Summary am Anfang. Dann kommt es auf Seite 57. Wir wollen die Industrie dabei unterstützen, die gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität in Deutschland und Europa vorzuhalten. Die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung ist für Deutschland und Europa ein wichtiges wirtschafts- und industriepolitisches Handlungsfeld. Also die Erkenntnis ist schon mal da, dass wir uns vielleicht nicht darauf verlassen sollten, dass wir ewig aus Asien und Amerika Batterien bekommen oder Zellen bekommen. Schauen wir mal, was draus wird. Konkreter wird es dann, also spannend ist dass auf Seite 76, bevor es mit der Elektromobilität richtig losgeht, erstmal vom Wasserstoff wieder gesprochen wird.
Ja, das hat mich auch gewundert, weil, und ich mache ja viele Veranstaltungen, beziehungsweise bin bei vielen SPD-Veranstaltungen dabei, wo es um das Thema geht, und der Wasserstoff ist nicht aus den Köpfen rauszubekommen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also es ist einfach nicht aus den Köpfen rauszubekommen und findet auch seinen Weg in den Koalitionsvertrag, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Ja, also die haben da so ein ziemliches Satzmonster reingeschrieben. Wir wollen das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie fortführen. Wir wollen die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie, MKS-Technologie, offen Weiterentwicklung und die Mittel zu deren Umsetzung erhöhen. Wir wollen die Sektorenkopplung voranbringen und den regulativen Rahmen ändern, sodass grüner Wasserstoff in Anführungszeichen und Wasserstoff als Produkt aus industriellen Prozessen als Kraftstoff für die Herstellung konventioneller Kraftstoffe, zum Beispiel Erdgas, genutzt werden kann, also Power to Gas. Wir wollen die TMG-Quote weiterentwickeln, was auch immer TMG ist, und die Produktion von Biokraftstoffen, Abfall- und Reststoffbasiert sowie auf Pflanzenbasis zu unterstützen. Biofuels, super Idee. Tanken wir halt wieder unser Essen, geht ja auch. Dann geht es um Elektroautos. Was du gerade schon gesagt hast, diese 0,5% für die Dienstwagenbesteuerung. Auch dann die Förderkulisse, wenn wo erforderlich über das Jahr 2020 hinaus aufstocken und ergänzen. Also es ist sehr unkonkret. Sie wollen eine flächendeckte Tankinfrastruktur bis 2020 mindestens 100.000 Ladepunkte, davon mindestens ein Drittel Schnellladesäulen, DC. Zudem wollen sie die Errichtung von privaten Ladesäulen fördern. Also das ist jetzt schon mal ein Punkt, den ich sage, super. Hoffentlich beschließen sie das bald, ja. Dann stelle ich als erstes einen Antrag und dann können sie mir meine Ladestadt, dann muss ich nicht mehr Schokoladen und kann dann meine Ladestation bei Netze BW melden. Genau, die wollen die Busflotten umstellen und dafür geeignete Ladeinfrastruktur und Betriebsmanagementsysteme schaffen. Das, was du gerade auch schon gesagt hast, den Einbau von Ladestellen für Mieterinnen und Mieter sowie Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer werden wir rechtlich erleichtern. Das liegt ja im Bundesratsantrag von Bayern, liegt ein Antrag beim Bundesrat aus Bayern, der auf Eis liegt im Moment. Kommt vielleicht nochmal was. Für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge führen wir eine auf 5 Jahre befristete Sonderabschreibung für Abnutzung, auch Sonderaffa genannt, von 50% im Jahr der Anschaffung an. Wir wollen zudem die Förderung für die Umrüstung und Anschaffung von E-Taxen, E-Bussen, E-Nutzfahrzeugen und Carsharing verstetigen. Oh, guck mal, Förderung der Umrüstung. Mein Elektrocamper ist ja eigentlich auch ein Nutzfahrzeug, oder?
Ja.
Vielleicht warte ich einfach noch ein bisschen.
Wenn er mal fährt, Jana.
Ja,
wenn
ja
er mal
aber fährt. Ich warte jetzt auf die Förderung vom Bund. Genau. Die nationale Plattform Elektromobilität, die NPE, diese Showveranstaltung, hat ja der Kurt auch bei Clean Electric einiges drüber erzählt über die NPE. Ich hatte mal bei einer Sitzung beim ADAC den NPE-Kollegen ein bisschen angepflaumt. Das war kurz danach, als der Chef der NPE irgendwas vom Diesel gelabert hat, dass der so gut wäre. Auch gedacht, Job verfehlt. Genau, sie wollen die NPE zu einer Plattform Zukunft der Mobilität umgestalten, die sich mit der Weiterentwicklung der Automobilindustrie beschäftigt. Ich weiß nicht, was Kurt dazu sagt, weil der hat ja quasi schon die Nachfolgeorganisation der NPE gegründet. Gibt es dann vielleicht zwei? Also eine, die nichts macht, eine, die labert und dann die vom Kurt, die auch was schafft. Ja, das war's zum Koalitionsvertrag. Ist jetzt nicht der große Wurf, glaube ich, bei dem Thema. Wirkt auch alles ein bisschen so, ja, Mama halt und so. Da wird es sich dann zeigen müssen, wenn wir am Sonntag wissen, ob die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben oder ob wir Wahlkampf machen oder Minderheitsregierung. Was dann auch tatsächlich wann umgesetzt wird. Ich erinnere daran, das Verkehrsressort bleibt bei der CSU. Und die CSU ist ja jetzt nicht gerade die progressivste Partei, die wir in diesem Land haben. Und ich glaube, man muss, um den Wandel der Automobilindustrie und unserer Mobilität im Allgemeinen zu gestalten, muss man, glaube ich, ein progressiver Geist sein und nicht in alten Mustern denken und nicht immer das Gleiche wieder vorbeten. Die Netze brechen zusammen und der ganze Strom, wo soll der denn herkommen? Und die armen Aktienbesitzer vom Daimler in der ganzen Welt. Ja, so viel
zu. Aber der Dobrindt hat ja von der Presse ordentlich auf die Nase bekommen. Also zumindest vom Spiegel die schwarze Null. Ein herrlicher Artikel. Die schwarze Null, der Herr Dobrindt. Und ich hätte jeden Satz, den sie da geschrieben haben, unterschreiben können. Also der hat mir wirklich aus dem Herz gesprochen, dieser Artikel.
Der Typ hat gar nichts auf die Kette. Ich habe neulich irgendeinen Artikel auch gelesen, da ging es dann auch irgendwas, ein ganz anderes Verkehrsthema. Und Herr Dobrindt hat gar nichts gemacht. Er hat gar nichts gemacht. Das Ministerium hat gar nichts gemacht. Und dann, ich so, das ist dann dieses Heureka, so, ach, der Dobrindt, wer sonst? Also es ist unglaublich, was in den vergangenen vier Jahren Dobrindt in diesem Verkehrsministerium gelaufen ist. Hauptsache, wir haben eine Ausländermaut, die nicht funktioniert. Oder gibt es die? Nein, es gibt keine Ausländermaut. Im Moment ein völlig unsinniges Projekt. Ein völliges Prestigeprojekt überhaupt. Da geht es überhaupt gar nicht um die Gestaltung der Zukunft dieses Landes, dass wir irgendwie noch konkurrenzfähig wären. Ich glaube, die Zukunft unseres Landes entscheidet sich nicht darüber, ob Österreicher bei uns Autobahngebühren zahlen, sondern an ganz anderen Fragen.
Nicht?
Ja gut, wenn die Österreicher Autobahngebühren zahlen, dann können wir davon waffen. Nein, okay. wir sind ja im Moment, bitte erst ab 2030 angreifen.
So, bevor wir jetzt hier einen Herzinfarkt bekommen, nur wenn wir an Dobrindt denken, lass uns mal über was Positives sprechen.
Was Positives.
Ja, das Problem, was wir ja haben in Deutschland zurzeit, ist, viele wollen sich ein Elektroauto kaufen und wir haben es ja gerade schon angesprochen, wenn du bestellst, dann wartest du. Ich habe heute einen Hyundai Electric in Horb gesehen. Und dann bin ich der gleich hinterher gefahren, der muss auch sowieso in meine Richtung, insofern war das jetzt kein Problem. Und als er dann auch sofort ausgestiegen ist, bin ich sofort dahin gefahren, habe ihn angesprochen und der war total, also er hat seinen Wagen seit 3 Wochen.
Bitte? Ein Ioniq Electric.
Ein Ioniq, genau. Electric. Und ich habe ihn dann angesprochen und gesagt, und? Er hat gesagt, ja, hat sein Auto jetzt seit 3 Wochen, ist total begeistert. Also er hat gesagt, ich habe noch nie so ein geniales Auto gehabt und so sparsam. Und er verbraucht jetzt im Winter 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also das ist nix. Also ich verbrauche gerade mit meinem Tesla 26 und ich fahre jetzt nicht wirklich schnell. Und war ganz begeistert und habe ihn gefragt, ja, wie lange hast du auf das Auto gewartet? Ja, gut, 8 Monate. Also die Lieferzeiten sind das Problem. Aber Hyundai arbeitet dran und hat jetzt einen neuen Wagen ins Feld geführt sozusagen. Man weiß noch nicht, was es kosten wird, das Fahrzeug. Es ist der Hyundai Kona EV Und das ist ein SUV. Bin kein Freund von SUVs, aber wenn wir da die SUV-Fahrer dann vielleicht damit bewegen, auf Elektroauto umzusteigen, dann ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, und das soll irgendwann demnächst kommen und dann kann man sich das kaufen und zwar zu einem Preis wahrscheinlich so unter knapp unter 30.000 Euro mit einer Reichweite von über 400 Kilometern in der großen Batterieversion. Ich glaube 64 Kilowattstunden gehen in die Batterie rein. Das ist mehr als in meinen Tesla und das Auto ist leichter, sie wird weiterkommen als ich und ist eigentlich eine tolle Sache, ne?
Ja, aber es heißt Hyundai, nicht Hyundai.
Ich sag Hyundai. Solange alle Citroën sagen, solange alle Deutschen Citroën sagen und nicht Citroën, sag ich Hyundai.
Ich habe gerade bei YouTube den Korean Pronunciation Guide aufgemacht. Hyundai oder so. Hyundai heißt es. Hyundai Ioniq. Aber gut, heute sagen wir Hyundai. Und alle schauen dich an und sagen, was?
Also der kann dann CCS laden, so wie auch der Ioniq. Ja. Und was er allerdings...
kW sagen sie an eine 100 kW Säule in 40 Minuten. Und das sind dann wahrscheinlich auch wieder die 70 kW, die auch der Hyundai Ioniq hat.
Was er aber nicht kann, ist dreiphasig laden. Und das finde ich dann schon wieder blöd.
Warum kann er es nicht? Weil er ein Asiate ist und weil der Asiate eben keine drei Phasen kennt.
Ja, aber wir sind hier in Europa und die wollen es in Europa verkaufen.
Da fragt man Engländer nach Dreiphasenstrom.
Die meisten Ladungen, die ich jetzt mit meinem Tesla mache, sind Typ 2. Also,
ja.
Und das geht typ schon da geht langsam mit 11 kW.
Aber wo wir gerade dabei sind, einphasig, zweiphasig, das hatte ich vorhin vergessen, mein letzter Baby, dass das denen tatsächlich Bauchschmerzen betreibt, diese Einphasen- und Zweiphasenlader. Weil das natürlich dann dazu kommt, dass das unter Umständen 10 Autos auf einer Phase laden.
Das ist ein bisschen blöd.
Das ist ein bisschen blöd, weil es gibt so böse Schieflasten, da kriegt der Elektriker blutende Augen und ein blutendes Messgerät. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, aber es ist wohl nicht gut für die Transformatoren, so eine Schieflast. Vielleicht kann man jemand in die Kommentare schreiben, der da ein bisschen kompetenter ist. Auch die Zweiphasenlader ist auch Unsinn, weil du dann natürlich auf zwei Phasen eine Schieflast hast und eine Phase nicht belastet wird. Und auch es kam dann aus dem Podium der Vorschlag, ja, man könnte ja einfach hingehen und Erstladestation 1, Zweitladestation Phase 2, Drittladestation Phase 3 und so weiter und so fort. Ja, also natürlich hat er gesagt, kann man machen, bringt nichts. Weil die Leute parken nicht so. Weil die Leute parken, wie sie wollen, und dann lädt wieder jeder auf der ersten oder auf der zweiten oder auf der dritten. Also das finden die nicht so geil, Einphasenlader. Weil es halt viele Dinge verkompliziert. Und du hast, wenn du einen Dreiphasenlader hast, dann weißt du, es sind immer drei Phasen belastet. Vielleicht muss man da mal eine Norm machen.
Nee, und aber ansonsten scheint mir das ein sehr gutes Auto zu sein. Also ist jetzt nicht mein Geschmack, aber wie gesagt, mag keine SUVs, aber scheint die Elektromobilität voranzubringen. Ich habe auch irgendwo gelesen, ja, wenn du wirklich zu dem Preis auf den Markt kommst, unter 30.000, dann sieht der Opel ziemlich alt aus. Erstmal. Den ich übrigens auch zum ersten Mal jetzt auf der Autobahn gesehen habe.
Den Ampera, ja, der war auch bei der Green Ampera Bird Tour. Die Kollegen vom EVRN, Rhein-Neckar, also EV irgendwas Rhein-Neckar, die haben jetzt, ein paar davon haben ein privates Carsharing und die haben auch einen Opel Ampera, die waren auch auf der Green World Tour. Ach so, übrigens, wir haben auf der Green World Tour Probemitfahrt mit dem Model X gemacht. Dort haben wir nach den Probefahrten einen E-Ring im Fahrzeug gefunden.
Oh!
Und bis jetzt hat sich noch.
Das war meiner. Ist der aus Gold?
Nein, Jerome.
Schmelz ihn einfach rein und schick ihn.
Nein, Jerome. Also in dem Ring steht Mariella 6.12.91, weil es irgendjemand weiß, wer Mariella ist und das Datum 6.12.91 und jemanden kennt, der den E-Ring vermisst, der am Samstag auf der Green World Tour war. Bitte bei uns melden. Wir möchten nicht, dass dieser Ring wieder zu seinem Besitzer oder seiner Besitzerin zurückkommt. Das ist klar.
Aber wie verliert man den E-Ring? War die Beschleunigung so stark von dem Model X?
Hat in die falsche Richtung gefallen. Zack, hat der E-Ring an der Heckscheibe gehangen. Passiert. Krass. Ja, also der Ring ist in Sicherheit. Der Autovermieter hat ihn an sich genommen. Die EAV Stuttgart hat uns ja freundlicherweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das Model X für die 2 Tage von der Messe kann man auch da mieten, wenn man möchte. Also nochmal vielen Dank an die Elektroautovermietung Stuttgart. Aber du hast gerade was vom Corona erzählt, oder?
Genau, darüber wollten wir sprechen.
Lass dich nicht unterbrechen, Jerome. Erzähl einfach weiter.
Ja, die Frage war, sieht dann der Opel Ampera E alt aus, weil der deutlich teurer ist?
Der sieht dann alt aus. Aber wo du gerade Opel Ampera E sagst, du kennst doch bestimmt...
Nein.
du kennst doch bestimmt, Moment. Ja, bin ihn leider nicht gefahren. Ich wollte ihn eigentlich fahren. Aber irgendwie hat es da nicht geklappt, weil ich die ganze Zeit Leute mit dem Model X durch die Gegend schleudern musste und in ihre Ringe von den Fingern ziehen. Nein, der ehemalige Chef von Opel, ja, die Älteren erinnern sich noch, der nach der Übernahme leider gehen musste. Der
vorher unbedingt in die Elektromobilität massiv einsteigen wollte.
Massiv einsteigen wollen. Jetzt hatte ich heute so viele Notifications.
Du, weißt du was, solange du suchst, fällt mir noch was ein.
Ja, erzähl einfach. Ich höre dir zu.
Das haben wir jetzt gar nicht geplant. Und zwar fällt mir ein, Mercedes hat ja kürzlich einen LKW vorgestellt, der eine Reichweite von rund 200 Kilometern hat. Und nun wissen wir ja, dass Elon Musk bei der letzten Veranstaltung einen LKW vorgestellt hat, mit einer Reichweite von immerhin, sage ich jetzt mal, 800 Kilometern. Also ein kleines bisschen mehr.
Ja.
Und jetzt hat jemand von Mercedes gesagt, ich suche jetzt gerade und finde es natürlich jetzt wieder nicht, ich habe es nämlich eigentlich extra abfotografiert. Jedenfalls hat er sinngemäß gesagt, also wenn Tesla wirklich einen LKW gebaut hat, der voll beladen mit 40 Tonnen 800 Kilometer weit fahren kann, dann ist irgendwas bei uns vorbeigegangen.
Weil die
Gesetze der Physik gelten hier in Sindelfingen genauso wie in Florida.
Kalifornien.
Lieber Mercedes Chef oder wer auch immer du bist. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Es war nicht der Chef von Mercedes, aber es war schon ein hohes Tier. Mensch, ich finde jetzt dieses Ding nicht. Ich extra abfotografiert. Ja, an dir ist was vorbeigegangen, offensichtlich.
Ja,
weil
ich glaube, dass wenn man sich den Semi anguckt und schaut, wie viel Platz da für Batterien ist, dass da eine Megawattstunde Batterie reingeht, ja, oder zwei Megawattstunden Batterie. Also ich glaube, nie eine war es. Und also mit dem, was man heute bestellen kann bei Batteriemeier, geht das noch nicht.
Nein, aber die haben ja noch ein bisschen Zeit, Punkt eins. Und Elon Musk hat ja dann später, ich glaube gar nicht in Bezug auf diese Aussage, nochmal getwittert, so sinngemäß, ja, also wir sind jetzt gerade dran und wahrscheinlich kriegen wir sogar mehr als 800 Kilometer hin zum gleichen Preis. Also,
ja, aber Elon,
das hört sich jetzt nicht so nach Problemen an.
Der twittert auch viel, wenn der Tag lang ist. Ja,
natürlich.
Ich glaube,
aber man muss doch eins
Ingenieuren und seiner PR-Abteilung geben würde, hätte er kein Handy mehr.
Man muss aber auch eins sagen, das, was Tesla bisher getwittert oder gesagt hat, ist nicht immer pünktlich gekommen, keine Frage. Aber es ist immer gekommen.
Ja, aber auch nicht alles.
Oder gibt es da auch Ausnahmen?
Also, naja, aber
er hat sogar den Flammenwerfer hingekriegt, Menno.
Aber auf die Solardächer bei den Superchargern warten wir heute noch. Wir stehen heute noch im Regen. Aber ich möchte gar nicht diesen E-Aktros schlecht machen. Der E-Aktros ist
ein
200 Kilometer LKW, das ist super für die. Das ist ja ein 23-Tonner, ist das dann, glaube ich, die Klasse, oder 22-Tonner. Ist ja ideal.
Frag mich wo man den lädt.
Ich hatte Diskussionen, irgendwie Südwestrundfunk-Fernsehen hatte so einen Sharepick gemacht, wo sie quasi Elektro-LKW von Mercedes 200 Kilometer reicht, mehr stand da gar nicht drauf. Und die Kommentare, du kannst es dir nicht vorstellen, also du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, also 200 Kilometer sind wir. Habe ich mich mal einen Abend hingesetzt und habe mal ein bisschen kommentiert, habe den Leuten das versucht zu erklären, aber wie das ist dann so in der Diskussion, ne? Wenn es wegen dem nicht geht, geht es wegen dem nicht, und wenn es wegen dem nicht geht, geht es wegen dem nicht, und wenn es wegen dem nicht geht, wenn es wegen dem nicht, und außerdem bist du blöd.
Ja, ja.
Ist dann am Schluss. Ich habe denen das versucht zu erklären, naja, das ist ein LKW für die letzte Meile, also der beliefert vom Logistikzentrum zum Supermarkt oder vom Umschlagbahnhof ins Logistikzentrum. Und dann sind 200 Kilometer vollkommen ausreichend. Außerdem ist er schnell ladefähig, das heißt beim B- und Entladen kann der ja laden. Weil am Supermarkt gibt es ja Strom. Und wenn es da keine Schnelllade ist, dann kommen dann so Kommentare wie, ja, aber du musst mir eine Ladestation bauen. Sage ich, ja, es gibt Läden, die haben so viel, die verkaufen die sogar. Ja, das ist ja keine Raketen, da stehen ja eine Lade. Ja, wie lange das dauert beim B- und N-Laden so ein Ding zu? Dann sage ich, das dauert 5 Sekunden. Du gehst vom Führer aus an die Laderampe und nimmst unterwegs Kabel und steckst es in deinen LKW. Und dann lädt der. Ja, dann entlädst du das Ding eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und dann sind dann wieder 50 Kilometer drin. Also so einfach geht's. Deswegen freue ich mich auf den E-Aktros, weil es ist ja gerade dieser Lieferverkehr, der Städten und Kommunen ja so zusetzt, auch im ländlichen Raum. Jetzt weiß ich wieder, der Karl Thomas Neumann, ehemaliger Obelchef.
Genau.
Hat heute getwittert, meine Frau und ich parken jetzt um. Die Älteren erinnern sich noch an den Slogan von Opel, parken im Kopf. Unsere Mobilität wird voll elektrisch. Hashtag BMW, Hashtag Tesla, bye bye Verbrennungsmotor. Die Zukunft ist elektrisch. Und dann hat er ein Bild von der Ladeklappe seines i3s oder der i3 seiner Frau und der Ladeklappe seines Teslas getwittert. Und ich habe dann schön drüber geschrieben, schön, wenn man beim Opel aufhört und sich endlich ein gescheites Auto kaufen kann. Das zum Opel Ampera. Also Herr Neumann fährt jetzt Tesla.
So, und ich weiß jetzt auch, wie der Mensch von Mercedes heißt. Ich habe jetzt auch nochmal nachrecherchiert. Martin Daum, ich zitiere nochmal. If Tesla really delivers on this promise, we'll obviously buy two trucks. One to take apart and one to test, because if that happens, something has passed by us. But for now, the same laws of physics apply in Germany and California. Martin Daum. Warum er das gesagt hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war nicht so klug, weil ich glaube, er kann da nur verlieren.
Ja, schau mal.
Wir werden sehen. Wir werden mal sehen.
Mercedes gehört ja jetzt dem Chinesen. Chinese kauft gebrauchten Daimler für 7 Milliarden Euro.
Ja, meine Frau ist ja Chinesin. Gehört mir jetzt Mercedes?
Nein, also wenn deine Frau nicht mit dem Chef von Geely verwandt ist.
Nein?
Nein.
Aber dieser Jack Ma, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jack Ma,
von,
ist der reichste Chinese überhaupt.
Alibaba.
Genau. Ja. War mal der Arbeitskollege von meiner Frau. Also war ihr direkter Vorgesetzter.
Tja.
Mal eine Zeit lang.
Tja,
ich habe dann zu ihr gesagt, warum bist du dem nicht gefolgt?
Warum hast du nicht den geheiratet? Dann werden wir
oder
jetzt
den
reich.
Geheiratet.
Ah, nee, doch nicht. Verdammt.
genau, nee, aber die kennt den gut.
Ich fand ein bisschen erstaunlich, dass das irgendwie kaum Medienecho gefunden hat. Also der Daimler hat gerade seinen neuen größten Anteilseigner, also die haben jetzt das größte Aktienpaket nach
um die 9%, glaube ich.
Kuwait, 6,7 haben die. Die haben jetzt knapp 10%. Das ging alles relativ relaxed über die Medienbühne. Ja. Aber für den Daimler kann es ja nur gut sein, weil der Chef von Geely, der setzt ja voll auf Elektromobilität, dem gehört ja auch Volvo, wobei wir Volvo immer dazu sagen müssen, 48 Volt Hybridtechnik nennen die auch Elektrifizierung. Wir sagen immer, Elektroauto hat keinen Auspuff.
Ja.
Aber es gibt immer gute Gründe, sich ein Plug-in-Hybrid zu kaufen. Zwar nicht viele, aber es gibt sie.
Naja, so, jetzt gucke ich nochmal auf meinen Themenzettel.
Guck mal auf die Uhr.
Und da steht jetzt Umweltprämie. Warum das denn?
Umweltbonus. Ah ja, weil es ist 1. März. Falls du es nicht gemerkt hast, ist der 1. März, Donnerstag.
Ja, Donnerstag, ja, wenn wir aufzeichnen, genau.
Und am 1. des Monats veröffentlicht das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, immer die aktuellen Zahlen zum Umweltbonus. Ich hatte kurz vor der Sendung noch Zeit, kurz reinzugucken.
Januar war ja kein Rekordmonat.
Bei den Zulassungen nicht und auch beim BAFA nicht, also beim Umweltbonus nicht. Aber für den Januar war bei den Zulassungen schon richtig geil, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir haben einen leichten Zuwachs an Umweltbonus von knapp.
Wir sprechen jetzt über den Februar, ne?
Über den Februar, genau. Anträge auf Umweltbonus. Sind wir jetzt bei 54.265. Das sind knapp 3.300 mehr als noch Ende Januar. Also 3.300 Anträge kamen dazu. Davon wahrscheinlich die meisten wieder, also Elektroautos für über 31.000 und die Plug-in-Hybride 23.000 knapp. Und dann kommen die Brennstoffzellenfahrzeuge mit Trommelwirbel, Spannung 16. Das heißt, wir haben, glaube ich, in Deutschland im Moment mehr Wasserstofftankstellen als Wasserstoffautos. Gut, wir haben auch mehr Ladestationen, glaube ich, als Elektroautos, aber ist doch schön.
Ich finde das wunderbar. Oh, also der Opel ganz, Ampera, ganz toll. Das macht wirklich Sinn.
Opel Ampera gibt es auch wieder, kommen langsam mehr Anträge, 284 jetzt. Ich gucke mal, ob der neue Nissan Leaf schon drin ist. Leaf ZE1, 470 Anträge, da scheint es auch jetzt die Leute wieder Leafs zu kaufen. Ne? Jetzt, wo der neue da ist, können wir auf die Zulassungszahlen dann gespannt sein in den kommenden Monaten. Aber ich denke, dieses Jahr wird richtig fett.
Wenn wir schon bei diesen Zulassungszahlen sind, gab es ja auch eine interessante Zahl. Bisher war es ja so, dass Tesla seine Model S häufiger verkauft hat als Mercedes seine S-Klasse, BMW seine 7er. Das war aber immer beschränkt auf die USA.
Und die Schweiz.
Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, denn jetzt verkauft auch in Europa Tesla mehr Autos als Mercedes S-Klasse oder als BMW.
Wobei der
das
Vergleich,
wird langsam peinlich. Ich finde nicht, dass er hinkt.
Der Vergleich zwischen der S-Klasse und dem Model S, der hinkt schon. Also ich bin schon mit der S-Klasse hinten drin gefahren. das ist schon was anderes.
Ja, aber dann ist es ja umso bemerkenswerter. Weil von der preislichen Kategorie liegen die ja ungefähr gleich.
Ja, die liegt, ja, kam mit einer, ja, mit einer billigen S-Klasse.
So, und obwohl die mehr Luxus verbauen in der S-Klasse von Mercedes, verkaufen die weniger als Tesla von seinem Model S. Also das finde ich schon für Mercedes und für BMW mehr als peinlich.
Naja, also ich finde...
Also wenn du nicht einverstanden bist, dann wälze ich mich am Boden. So.
Ja, mach mal, dann erkläre ich jetzt, warum ich nicht einverstanden bin. Bei Mercedes finde ich es besonders schwierig, weil zwischen das Model S irgendwo zwischen der E- und S-Klasse hängt.
Ja. Naja, es ist 5 cm kürzer.
Ja, aber es geht ja um die, quasi die Innenausstattung. Also die S-Klasse ist eine Chauffeurslimousine. Du wirst die S-Klasse, es sei denn, du chauffierst Kinder, das Model S, es sei denn, du chauffierst Kinder oder Kleinwüchsige, nie als Chauffeurslimousine benutzen können. Ja. Weil halt einfach die Sitze zu flach sind hinten, du hast keine Einzelsitze mehr, du hast eine S-Klasse, hast du Massagesitze, Einzelsitze, da hast du Platz am Kopf, da liegen die Knie, also da liegen die Beine bis zu den Knien auf den Sitzen, ja, und
und trotzdem verkaufen sie weniger.
Beim BMW finde ich es einfacher, weil da kann man so Richtung 6er gehen. Eher bei der S, bei Model S und bei Audi eher der A7. Auch so von der Größe und von der Ausstattung. Ja, es ist natürlich, Tesla verkauft in der Oberklasse mehr als die Premium-Hersteller. Sollte ein Zeichen sein für manchen Autoboss. Aber ich glaube, inzwischen ist es auch angekommen. Also bei Mercedes ist jetzt angekommen mit dem Einstieg von Geely. Seitdem muss ZG ja zumindest zu 10% Elektroautos gut finden.
Das wird ihm schwer fallen, glaube ich.
Bei VW läuft, ja gut, er muss ja nur bis Ende des Jahres, dann ist er ja bei TUI. Bei VW ist, glaube ich, läuft viel im Hintergrund, was wir noch gar nicht mitkriegen. Also wenn die kommen, dann kommen die gewaltig und ich glaube, wir werden aus deutscher Produktion erstmal keine Alibi-Autos mehr sehen, hoffentlich.
Oh, ich hab kürzlich ein Video gesehen von dem Buzz, den iBuzz.
Das Fully Charged Video.
Genau, und das ist ja also wirklich, also ich habe schon vor 2 Jahren gedacht, ach schade, dass er nicht sofort kommt, ich würde mir den kaufen. Und ich würde, glaube ich, immer noch, wenn es die Ladeinfrastruktur gäbe, den Tesla gegen diesen Buzz tauschen. Ich finde, das ist ein tolles Auto. Nur, das kommt halt, wann kommt es? 2021?
22.
Ja, also,
ganz voll mit meinem Fahren.
Schade eigentlich. Ja. Und deiner kommt ja dann auch 2 Jahre später, 2023, dann auf die Straße.
In 2 Tesla Weeks. In 2 Tesla Weeks. Ja, es ist nicht so einfach, an den Motor ranzukommen. Man hat immer irgendwie so 5 verschiedene Optionen, wie man jetzt an den Motor rankommen kann und eine zerschlägt sich nach der anderen oder Leute antworten nicht mehr. Es war ja irgendwie, gab hier eine Kleinanzeigenbörse, stand ja eine Drive-Unit vom Tesla mit Ansteuerung. Da war sehr zäher E-Mail-Verkehr und dann habe ich dann zum Schluss gefragt, was für ein Baujahr das für der Drive-Unit ist, weil eine 2013 oder 14 wäre vielleicht nicht so eine kluge Idee und wie viel Kilometer Laufleistung die runter hat. Dann kam keine Antwort mehr. Jetzt seit ein paar Wochen es ist schwierig, aber es macht nichts. In der Zeit kann ich ein bisschen Geld sparen.
Man kann es jetzt auch schön reden.
Ja,
ne?
Aber die Nachbarn wundern sich schon gar nicht, dass jede Woche irgendwie ein großes Paket vom Bus-Okay oder vom Buschef kommt, wo irgendwie ein halber VW-Bus drin ist in den Paketen. Das ist schon ganz traurig, weil keiner mehr klingelt und so. So kann ich jetzt ein bisschen Geld sparen und dann kann man dann vielleicht auch mehr auf einmal machen.
Ja.
Es sei denn, es ruft jetzt jemand an und sagt, du, sag doch, 300-400 vom Tesla, Ansteuerung habe ich da liegen, kommst vorbei, zahlst XY. Und ich kenne noch jemanden, der baut zu dir ein und dann geht's halt ratzfatz.
Gucken wir mal. Lass uns noch über Fastnet sprechen. 350 kW Ladestation.
Boah, das ist so aktuell.
Das ist ja sowas wie Ioniq, ne? Ne, nicht wie Ioniq. Wie heißt die Firma, die jetzt für VW und Ionity. Ford und... Ioniq.
Die Firma mit mehr CEOs als Ladestation.
Könnt ihr das Ding nicht einfach Superlader nennen? So, also 350 kW wollen die jetzt auch aufbauen.
Bitte? Same, but different Supercharger. Also SSDS, nee, SSBDS. So rum.
Ja, was ist denn jetzt mit den Fastnet 350 kW Ladestationen?
In der Nähe von Amsterdam an der Radstation De Watering den ersten 350 kW Lader eröffnet. 2 Stück. Neues Design der Station.
Das heißt, ich stecke da meinen Hyundai Ioniq rein und dann
verglüht er.
Raucht es ein bisschen.
Genau. Und dann ist ein großes Loch in der Erde und Holland geht unter, weil das Wasser von unten reinläuft. Nein, es gibt im Moment kein Serienfahrzeug, was diese 350 kW hat. Die 350 kW brauchen ja auch die 800 Volt Batteriespannung, hat noch keiner.
Bald aber der Porsche.
Ja, Porsche. Die anderen halten sich dann noch sehr bedeckt. Mercedes EQ, ob 350 kW 800 Volt oder 150 kW 400 Volt. Auch Audi hält sich da bedeckt. Der ABB-Mann sagt, ja, das wird erstmal nur im Premium-Segment kommen. Aber die 350 kW-Stationen, die sind natürlich auch in der Lage, weil die nämlich von ABB sind und dann ist da viel intelligente Technik drin. Die können natürlich auch mit 400 Volt laden und dann mit 150 kW Leistung. Also du kannst da auch deinen Ioniq mit 70 kW voll pumpen. Also wenn du einen Ioniq hast oder dann den Kona oder nur dann ein Kia Soul, da soll ja dieses Jahr auch noch ein neuer kommen, wurde jetzt angekündigt. Der kann ja mit 62 kW laden, CCS. Also das sind ja gerade die Lademeister außerhalb von Tesla. Da hast du da schon richtig Spaß, ne? Also wenn du so einen Hyundai mit 70 kW voll machst, da musst du aber rennen, wenn du aufs Klo willst. Ja, echt, das ist, komm, also mal ganz ehrlich, ja. Das ist doch voll der Stress geworden.
Ja, ja,
also früher absolut. War das so entspannt, ja, da hast du eine Stunde Zeit gehabt, bis das Auto wieder voll war. Ja, dann konntest du mal in Ruhe gepflegt einfach den Wald anstarren. Ja, und jetzt hast du irgendwie 20, 30 Minuten, musst du aufs Klo hetzen, du musst da einen Kaffee trinken, dann kommst du gar nicht zum in den Wald starren. Ja.
Absolut.
Du stehst gerade irgendwie an der Kasse des Frittenburgers, deine Frittenladen deines Vertrauens und dann sagt die Handy-App, Energie reicht zum Weiterfahren aus. Ja, sagst du, beeilen Sie den Burger, ich muss weiter, das Auto will los. Ich meine, irgendwann wird es so kommen, kommst du raus, das Auto schon weggefahren.
Ja. So, letztes Thema, Jana. Oh. Es gab eine interessante Diskussion in Twitter, du warst daran beteiligt, ich auch. Jetzt muss man dazu sagen, du bist im Vorstand von Electrify BW, du bist die stellvertretende Vorsitzende. Ich bin zwar Vereinsmitglied, ich bin aber nicht im Vorstand. Warum eigentlich? Nee, weil ich mich nie darum beworben habe. Ja. Genau. Bis jetzt zumindest. Und deswegen hast du natürlich mehr Einblick in den Verein als ich. Und es ging in dieser Diskussion darum, dass man doch eigentlich einen Verband gründen sollte oder sowas wie den ADAC für Elektroautos, sage ich es jetzt mal so. Ja, also dass es einen Automobilclub geben sollte für die Elektroautofahrer. Und da hat sich da eine ganz interessante Diskussion drum gebildet auf Twitter, die ich auch verfolgt habe. Ich habe lange nichts gesagt. Ich habe dann irgendwann gesagt, warum. Also Electrify BW habe ich dann so irgendwann mal getwittert, kann das ja nicht alleine leisten, weil dann muss man Leute bezahlen, die da arbeiten und die ganzen Leute betreuen und so weiter, die da Kunde sozusagen sind. Das geht eigentlich nicht. Ich weiß von euch, vom Vorstand, dass ihr da eh maximal eingespannt seid und dass ihr viel zu tun habt und das alles ehrenamtlich macht und noch mehr geht einfach nicht. Ich habe dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn Electrify BW und BEM sich zusammentun würden und da was gemeinsam auf die Beine stellen würden. Habe ich so mal getwittert, ne? Das war eigentlich mein einziger Beitrag. Und dann hast du wahrscheinlich so innerlich ein bisschen gegrinst, oder?
Nicht nur innerlich, nein. Ja, die Kollegen kamen rein, sagten, was ist los, Jana, was ist los? Du schreist dir so rum. Nein. Also eins vorweg, Electrify BW ist ja ein gemeinnütziger Verein. Das genau. Heißt, wir dürfen qua Gesetz keine exklusiven Leistungen für unsere Mitglieder anbieten, weil wir gemeinnützig sein. Also gemeinnützig bedeutet dann nicht nur, dass wir einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, sondern dass auch unsere Vereinsaktivitäten der Allgemeinheit zukommen müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, wenn du bei uns Mitglied bist, dann kriegst du bei Autoversicherer XY Rabatt oder du bekommst bei dem Ladesäulenhersteller Z Rabatt oder sonst irgendwelche Sonderaktionen. Das dürfen wir nicht, da würden wir unsere Gemeinnützigkeit verlieren. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Das wäre nämlich sehr teuer. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich merkt als Verein, dass die Mitglieder einem jetzt nicht in Strömen zulaufen. Nach unserer vergangenen Sendung, da hatte ich ja nochmal einen Appell gestartet, da kamen auch einige Mitgliedsanträge rein und das war, also kam fast täglich einer Mitgliedsantrag. Das hat mich auch sehr gefreut. Nur halt die Mitglieder haben jetzt erstmal nichts davon, dass sie Mitglied im Verein sind, außer dass sie unsere Arbeit unterstützen. Oder sich auch an der Vereinsarbeit natürlich beteiligen dürfen. Das heißt, Electrify BW kann dieser Bundesverband nicht sein. Der Bundesverband Elektromobilität vom Kurt Siegel, der kann das auch nicht sein. Das ist nämlich ein Unternehmensverband. Also der Kurt hat das ja erklärt. in der Folge von Clean Electric, um was es da geht, was wer da Mitglied ist. Man kann zwar auch als Privatperson da Mitglied werden, aber ich meine, ich werde ja auch nicht als Privatperson Mitglied im VDA. Bringt ja auch nichts. Und natürlich spätestens, wenn es um Verbraucherschutzfragen geht, würde ein Verband, der Unternehmensinteressen und Verbraucherinteressen vertritt, natürlich in einen Konflikt kommen, in einen Interessenskonflikt. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die Firma Ladesäulen Becker ist beim BEM. Ja, jetzt mal erfundener Fall. Jetzt kommt raus, die Firma Ladesäulen Becker hat die Kunden übers Ohr gehauen und sowas von betrogen, weil statt Smart Meter Technologie haben sie da einfach nur Kaugummipapier eingebaut. Jetzt gibt es Klagen von den Verbraucherinnen gegen Ladesäulen Becker. Also es gibt keine Firma, die Ladesäulen Becker heißt. Falls ja, dann möchte ich mich entschuldigen. Hat nichts, ist ein rein fiktiver Fall. Also Ladesäulen Becker hat die Leute veräppelt. Jetzt wollen sich die Leute organisieren, damit sie das Geld zurückbekommen von Ladesäulen Becker und gehen zu ihrem Verband. Das wäre dann der BEM. Dann sagt der BEM, klar, machen wir. Und schaut nach, nee, doch nicht, weil Ladesäulen Becker ist ein wichtiges Mitglied bei uns. Die zahlen, die spenden auch immer ganz viel und die zahlen ganz viel. Also, du siehst, wo das Problem begraben ist bei dem Zusammenbringen von BEM und Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ja, Brunel, hallo Ladesäulen Becker. Ja, ich sag's dir ja. Alles klar.
Ladesäulen Becker. Oh, da, Moment, ich krieg gerade eine E-Mail. Anwaltskanzlei, Inkasso und Müller.
Unterlassungserzähler.
Ja, oh, ja. Wunderbar. Ja, wir müssen gerade Schluss machen. Ich bin pleite. Ja. Der Verein auch. Nein. Wo wollte ich drauf hinaus? Genau. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir den ganzen Tag untätig rumsitzen und den Wald anstarren, sondern wir haben uns im Verein natürlich auch Gedanken gemacht. Wir hatten gerade vergangene Woche eine Vorstandssitzung, wo wir das Thema breit diskutiert haben, wo wir dann auch quasi das uns dann nochmal klar wurde, dass das Gemeinnützigkeit eben auch diese Folge hat, dass wir jetzt nicht, also wir dürfen auch nicht mal neuen Mitgliedern ein Quartett schenken.
Okay.
Ja, dürfen wir nicht. Also da hat unser Steuerberater sehr drauf.
Deswegen kauft das Quartett bestellbar über die
Webseite.
Genau,
wir haben noch ganz viele.
Habt ihr zu viele bestellt?
Nein, wir haben nicht zu viele bestellt. Wir kriegen immer noch Bestellungen rein. Also man merkt so, wenn irgendjemand das in seinem YouTube-Kanal erwähnt oder das mal irgendwo auf dem Blog läuft, dann kommen wieder so ein Stapel Bestellungen rein. Wir haben jetzt auch auf der Green World Tour ein paar verkauft. Es gehen immer ein paar bei den Veranstaltungen der Mäulesmühle weg. Also so viel haben wir nicht.
Nee. Also ihr habt euch nochmal zusammengetan, genau, habt gesprochen. Machen, und was machen, kam denn dabei raus?
Wir machen uns Gedanken. Das Problem ist, dass du Geld brauchst. Wie bei allem in der Welt, weil wenn du sagst, wir machen jetzt einen Verband, dann musst du das hauptamtlich machen und dann musst du davon leben können. Ja, also musst du dich da 100% reinknien. Und du musst halt mindestens mal ein oder zwei Jahre finanzieren, bis das so viele Mitglieder hat, dass es auf einem eigenen Bein steht. Ich sehe das ja bei Electrify BW. Also das ist kein Vorwurf an irgendjemand, aber man merkt halt schon, viele Leute kommen zu Veranstaltungen, viele Leute finden das gut, was wir machen, manche finden das auch nicht so gut, was wir machen. Aber wenn es dann um die 40 € Jahresbeitrag geht, ist die Resonanz, wenn ich jetzt schaue, wie viele Elektroautos es in Deutschland gibt und wie viele Mitglieder wir haben, überschaubar. Ja, und es ist halt, es geht ja nicht darum, dass wir diese 40 € im Jahr kriegen. Ja, weil wir sind gemeinnützig, das heißt, wir dürfen das Geld gar nicht da rausnehmen, sondern das Geld darf nur für Vereinszwecke eingesetzt werden. Also wir können uns da nicht persönlich dran bereichern, können wir schon, aber dann gehen wir in den Bau. Weil es einfach Unterschlagung ist. Haben wir nicht vor, aber es ist halt so, du brauchst halt eine gewisse Basis an Mitgliedern, um eine Öffentlichkeitswirkung zu haben. Also wenn du jetzt natürlich sagst, wir möchten gern beim Strategiedialog Automobilwirtschaft, da möchten wir mitreden als größte Interessensvertretung oder als größter Verband von Praktikern, dann fragen die ja, wie viele Mitglieder haben sie, und dann sagst du die Zahl und dann hast du noch einen Tuten in der Leitung. Ja, und deswegen braust du halt eine breite Mitgliederbasis. Wenn du sagen kannst, also in Baden-Württemberg gibt es 11.000 Elektroautos, reine Elektroautos, das ist ein Fünftel von Deutschland beim Achtel der Einwohnerzahl. Und wenn du dann sagst, naja gut, wir vertreten jetzt 1.000, 2.000, 3.000 Leute, ja, dann hast du natürlich ein viel größeres Gewicht, dann kannst du auch was reißen. Deswegen hat ja der BEM auch viel Einfluss, weil der natürlich viele Unternehmen vertritt. Und ein Verbraucherverband hat halt nur viel Einfluss, wenn viele Verbraucherinnen Mitglied sind und eine Basis hat. Das heißt, wenn du jetzt einen neuen Verband gründest oder einen Verein gründest oder welche Organisationsform das auch immer haben wird, dann musst du halt eine Mitgliederbasis aufbauen. Da gibt's, haben wir bestimmte Pläne. Wir haben ja mit Elbe Fordening gesprochen. Wir arbeiten jetzt quasi gerade an einem Konzept, wie das erste Jahr aussehen könnte, ja, damit du das Ding ans Kacken kriegst. Und für dieses Jahr brauchst du halt eine Finanzierung. Ja, und da ist gerade jemand dran in Gesprächen, um vielleicht eine Finanzierung zu ermöglichen. Das wissen wir aber nicht, ob das klappt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kommt man an Kohle. Ja, also man könnte arbeiten gehen, aber muss ja nicht gleich übertreiben. Nein, ich gehe arbeiten, ich habe 2 Jobs, mache Ehrenamt und also noch mehr arbeiten geht nicht. Und dann wollte ich das Ding auch nicht allein finanzieren. Also brauchst du Geld, also brauchst du einen Finanzier, der das Ding erstmal ein Jahr lang wuppt. Ja, und dann reden wir halt schon von einem 6-stelligen Betrag, den das kostet. Ja, weil du brauchst halt mindestens, erstmal brauchst du eine Person und dann brauchst du irgendwann 2 Personen, dann brauchst du irgendwann 3 Personen. Und das Problem ist halt, du kannst halt nicht einfach nach Feierabend per E-Mail mit Autoherstellern und Importeuren verhandeln. Das geht nicht. Ja, dann musst du einfach 24/7 im Einsatz sein. Und wie das funktionieren also soll, das überlegen wir uns gerade. Und wie wir das an den Start kriegen oder aufgegleist bekommen, das überlegen wir auch gerade. Und ich hoffe, dass wir in Tesla Weeks fertig sind. Beziehungsweise im Laufe des Jahres das Ding aufgegleist bekommen und an den Start gehen mit, wie es auch immer dann heißt. Und ich hoffe aber, dass wir vielleicht schon im Frühjahr auf die wichtigen Player, die es im Moment gibt in Deutschland, die ganzen kleinen Vereine, es gibt ja noch ein paar außer uns, die GmbB zum Beispiel in Berlin mit Julian Alfeld, dann gibt es noch viele Unorganisierte, also die keine rechtliche Struktur haben, wie ein eingetragener Verein oder eine Genossenschaft. Dann gibt es noch ganz viele Solarvereine, die auch ein bisschen das Thema Elektromobilität, da sammeln wir gerade, was es so gibt. Und wäre natürlich gut, wenn man die alle einsammeln könnte auf dem Weg. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn jeder ein Verein mit 100, 200, 300 Mitgliedern hat und seinen Brit macht. Das bringt schon was regional, auf jeden Fall. Und auf lokaler Ebene bringt das sehr viel. Das merken wir ja auch, dass wir regional und lokal viel bewegen können. Aber wenn es dann auf Länderebene geht oder auf Bundesebene geht, dann brauchst du halt einfach eine schlagkräftige Organisation und Background von Mitgliedern, dass du einfach gehört wirst in der Kakophonie der vielen Stimmen, die sich dazu äußern. Und es ist ja, hast du ja bemerkt, es ist ja einfach gerade das Problem, wir haben überzogen, dass eben nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher über das Thema reden, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Industrieverbände und Herr Wissmann und Autobosse und Politiker, die vom Tuten und Blasen bei dem Thema relativ wenig Ahnung haben. Deswegen ist höchste Zeit, allerhöchste Zeit, dass wir das gewuppt kriegen und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr schaffen.
Gut, dein Wort in Gottes Ohr. Wir müssen Schluss machen, Jana, weil unsere Sendezeit zu Ende ist. Ist tatsächlich zu Ende. Ja. Und unser Anbieter hat da eine Beschränkung und deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Aber wir sind auch wunderbar am Ende angelangt. Und Jana, du hältst uns einfach zu dem Thema am Laufenden, wenn es da wieder Neues gibt, was man berichten kann.
Grüße an Red Error. Der freut sich, wenn wir nicht so lang sind.
Und ich bin mal gespannt, was SM, wie ist der? SM?
SM-Studio, nein, jetzt habe ich wieder abgestrollt. Ja, ich bin, ja, genau, eben. Ich meine, wir sagen ja immer, gebt uns Feedback. Ja, SM-Schleicher.
Uwe. SM-Schleicher, genau.
Gebt uns Feedback.
Hoffentlich natürlich, ist er zufrieden.
Und wir wollten uns auch nicht über ihn lustig machen. Ich fand es halt ein bisschen überzogen persönlich, das Feedback so schade um die Sendung, wenn man sich halt mal verspricht. Unsere Sendungen sind nicht gescriptet, geschweige denn recherchiert.
Und auch überhaupt nicht vorbereitet.
Natürlich sind die vorbereitet. Ich habe ja hier ein Smartphone, da kann ich schnell alles nachgucken. Steht ja alles im Internet.
Ja, genau. Okay, gut, Jana, danke schön für deine Zeit und danke auch an mich für die Zeit, ja, bitte, wir beide gemeinsam. Ja, ne? Danke fürs Zuhören und bitte tut uns einen Gefallen, empfehlt uns weiter und wenn ihr noch nicht Vereinsmitglied seid, ihr habt ja gerade gehört, warum das so wichtig ist, dann werdet doch Vereinsmitglied, da unterstützt ihr, ich glaube, die richtige Sache.
Genau, und ihr müsst weniger Steuern zahlen, weil wir ja gemeinnützig sind, deswegen könnt ihr den Mitgliedsbeitrag 40 € von der Steuer absetzen.
Ah, gut zu wissen, den muss ich nämlich morgen oder oder übermorgen machen.
Dann reduziert sich euer zu versteuerndes Einkommen um 40 Euro.
So, und das bringt euch dann mindestens 2,50 Euro Rückzahlung oder
genau.
so.
Genau, und wir freuen uns als Verein auch über Spenden. Wenn jemand sagt, Mitgliedschaft, nee, Vereinsmeierei habe ich keine Lust. Wir haben keine Pflichtstunden, also man kann auch Mitglied werden, muss gar nicht erscheinen. Wir haben jetzt ein Mitglied aus Spanien aufgenommen.
Ja, ihr müsst auch nicht in Baden-Württemberg sein, um Gottes Willen.
Genau, um Gottes Willen. Also wir haben jetzt Bochum, Bonn, Spanien. Ihr könnt auch einfach, dann spendet einfach was. Das Geld geht alles in guten Zweck. Wir produzieren davon unsere Printmaterialien. Wir finanzieren davon die Messeauftritte, die wir machen.
Und wenn ihr die Jana unterstützen wollt mit ihrem VW-Busle, dann klickt ihr einen Referral-Link, falls ihr einen Tesla kauft. Dann kann sich die Jana darüber freuen. Und ja, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter.
Ich komme dann vorbei und baue aus dem Tesla die Drive und die Batterie aus.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jana.
Tschüss.